The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 22. Juli. Donnerschlag in Washington, D.C. Joe Biden bleibt noch Präsident bis zum Ende der Amtszeit, aber zur Wiederwahl im November tritt er nicht mehr an. Das ist eine gute Nachricht für die Demokratische Partei. Zuletzt hatte man das Gefühl, der 81-Jährige weigere sich, die Realität anzuerkennen. Die Realität ist, dass er, der Präsident, einfach nicht mehr fit ist für weitere 4 Jahre. Aber der Druck war zuletzt zu groß geworden.
Tonight calls on President Biden to drop out of the 2024 race, extending beyond Capitol Hill.
Thank you, Joe. It's time to go. Danke, Joe. Es ist Zeit zu gehen. Das hatten Demonstranten am Wochenende vor dem Weißen Haus in Washington skandiert. Spätestens seit der vergeigten TV-Debatte Bidens gegen Donald Trump war die Kritik am Noch-Präsidenten immer lauter geworden, vor allem aus den eigenen Reihen. Seine verwirrten Auftritte und sprachlichen Ausfälle konnten nicht mehr kleingeredet werden. Zuletzt vergaß er den Namen des afroamerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin. Er nannte ihn im Interview mit dem Sender Black Entertainment Television einfach nur den schwarzen Mann.
Because I named the Secretary of Defense, the black man.
Am Wochenende kam dann der Aufstand. Über 30 Demokraten aus dem Congress sprachen sich öffentlich dafür aus, dass Biden den Weg freimachen soll. Laut CNN und Washington Post hatten auch Schwergewichte der Partei ihm persönlich ins Gewissen geredet. Urgestein Nancy Pelosi, aber auch Barack Obama. Joe Manchin, ein Kongressabgeordneter aus West Virginia, der erst Ende Mai aus der Demokratischen Partei ausgetreten war, ging schließlich in die Vollen. Im Interview mit Jake Tapper von CNN würdigte er Joe Biden als großen Präsidenten und als einen Freund. Aber es sei an der Zeit, die Fackel weiterzugeben an die nächste Generation.
And I say this, and I came to the decision with a heavy heart, that I think it's time to pass the torch to a new generation.
And how would that be done, do you think?
I'm very hopefully, Jake, that it would be done in an open process. I think that we have a lot of talent on the bench, a lot of good people.
Das war wohl der Tropfen aufs volle Fass. Wenige Stunden nach diesem Auftritt verkündete Joe Biden via Social Media, dass er aus dem Rennen sei. Zitat: Es war die größte Ehre meines Lebens, Ihr Präsident zu sein. Und obwohl es meine Absicht war, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere. Zitat Ende. Noch nie ist ein amtierender Präsident so spät im Wahlkampf ausgestiegen. Jetzt ist Kamala Harris die Frau der Stunde. Biden will sie zur Kandidatin machen. Auch die Clintons haben ihr jetzt bereits ihre Unterstützung ausgesprochen. Die Vizepräsidentin ist zwar bei den Wählern unbeliebt. Das liegt daran, dass sie sich um illegale Migration kümmern sollte. Mit Themen wie Abschiebung und Grenzsicherung sammelt man bei linksliberalen Demokraten wenig Sympathiepunkte. Aber die 59-jährige Juristin aus Kalifornien ist auf jeden Fall fitter, moderner und wäre auch in einem weiteren TV-Duell gegen einen lauten Donald Trump kämpferischer als der greise Joe Biden. Vielleicht ist sie die nächste große Überraschung in diesem Wahlkampf. Wer weiß. Gewählt wird am 5. November. Eine Siegerin aber gibt es jetzt schon. Mit der Entscheidung von Joe Biden, nicht mehr anzutreten, hat heute Nacht die Vernunft gewonnen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Carina Mössbauer spricht mit Mario Vogt, dem CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Thüringen. Er gibt sich kämpferisch, trotz des Vorsprungs der Höcke-AfD in den Umfragen.
Und eines ist schon klar, ohne die CDU gibt es in Thüringen keine stabile Regierung und die will ich anführen.
Anne Schwedt in New York analysiert die wichtigsten Termine der Börsenwoche. Die Internationale Dönervereinigung hat sich zu Wort gemeldet und wir schauen zum Start der Feriensaison auf das Heiligste der Deutschen, den Urlaub. Am vergangenen Freitag war offizieller Wahlkampfauftakt der CDU für die Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Thüringen steigt Mario Vogt für die CDU als Spitzenkandidat in den Ring.
Mario Vogt, der Vorsitzende und Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, der will ja bei der Landtagswahl am 1. September den Regierungswechsel schaffen.
Die Kollegen von Welt TV wissen aber, dass die AfD in Umfragen weit vor der CDU liegt und dass es für Mario Vogt nicht einfach wird.
In Thüringen liegt die CDU mit 22,4% sogar deutlich hinter der AfD. Wie es aussieht, wird es die Union wohl nicht aus eigener Kraft schaffen. Die Regierungsoptionen für die CDU sind also begrenzt. Kommt es also unter Umständen nur noch zu Bündnissen mit dem BSW, also dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die sich ja auch als Koalitionspartner bereits in Stellung gebracht hat für die Christdemokraten.
Über diese interessante politische Gemengelage und wie Mario Vogt zu einer Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht steht, darüber hat meine Kollegin Carina Müssbauer aus dem The Pioneer Hauptstadt-Team mit dem CDU-Spitzenkandidaten gesprochen. Und natürlich auch nochmal über den vielleicht entscheidenden Moment des TV-Duells zwischen ihm und dem AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke.
Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der...
In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der
Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen.
Nee, Sie haben Mett gesagt.
Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht.
Welchen Nachhall das noch hatte, Mett oder gehacktes, das bespricht Carina mit Mario Vogt jetzt.
Guten Morgen, lieber Herr Vogt.
Ja, guten Morgen, Frau Müssbauer.
Ich würde gerne einsteigen mit den wirklich wichtigen Fragen, zumindest Fragen, die in Thüringen eine große Rolle spielen, und nochmal eine kleine Rückblende zum TV-Duell vornehmen. Und zwar gab es da ja einen Moment, der von außen doch etwas grotesk anmutete, aber möglicherweise wichtiger war. Und zwar ging es um den Streit Mett und Gehacktes. Jetzt kann man sagen, dieser Disput hatte doch eine gewisse Ernsthaftigkeit möglicherweise, weil es eben nicht nur um Landeskolorit oder ein landesspezifisches Idiom geht, sondern Ausdruck auch von Zugehörigkeit oder Volkstümlichkeit. Haben Sie es geschafft, in diesem Moment Höcke eben dadurch als Zugereister zu entlarven?
Also ich glaube, dass das erstmal ein Zeichen dafür war, dass Björn Höcke das Land nicht gut genug kennt. Aber natürlich geht es auch darum, ich bin Sohn Thürings, bin jemand, der da mit seiner Familie lebt und auch da leben bleiben möchte. Björn Höcke hat jetzt gerade seinen Wahlkreis gewechselt von einem auf den anderen, weil er das letzte Mal gegen einen CDU-Bewerber verloren hat und geht jetzt 200 Kilometer weiter in einen anderen Wahlkreis. Das zeigt einfach, dass der für Politik, für seinen Machterhalt alles tut. Und ich glaube, das ist deutlich geworden. Und in der Tat ist es so, ich kriege jetzt bei fast jedem dritten Termin auch ein gehacktes Brötchen serviert.
Also es hat auch einen positiven Nebeneffekt noch gehabt. Aber nochmal nachgefragt, wie wichtig ist in Thüringen denn diese Heimatkomponente, einer von uns?
Ja, das spielt schon eine Rolle, weil die Menschen natürlich nicht von Leuten von außerhalb regiert werden wollen. Das ist nicht so eine Ost-West-Thematik, sondern es geht einfach auch darum, wer führt einen. Wir haben so eine Pendlerregierung der Linken. Da kommt ein Minister aus Schwerin eingependelt, einer aus Berlin, einer aus Leipzig, Staatssekretär aus Köln. Das ist, glaube ich, für Politik nie gut. Stellen Sie sich vor, wenn es das in Bayern gäbe, wenn die Hälfte des Kabinetts von Markus Söder mit Ostfriesen besetzt wäre. So ähnlich ist das. Und deswegen glaube ich einfach, es ist wichtig, dass man auch das Land und die Leute kennt und auch, wie sie drauf sind.
Sie stecken jetzt ja mitten im Wahlkampf. Am 1. September sind Landtagswahlen. Jetzt wollen wir uns mal Szenarien nach der Wahl widmen. Es könnte ja sein, dass es eben nicht reicht, dass Sie nur BSW an Ihrer Seite brauchen, sondern auch die SPD. Sie sind relativ offen gegenüber Bündnis Sahra Wagenknecht. Das konnte man in den letzten Wochen und Monaten verfolgen. Die Frage ist aber, was machen Sie, wenn die Sozialdemokraten sagen, wir wählen nicht gemeinsam mit BSW einen Ministerpräsidenten? Würden Sie sich dann notfalls auch mit Stimmen der Linken und der AfD wählen lassen oder tolerieren lassen?
Nein, mein Ziel ist ein Politikwechsel in Thüringen und das bedeutet, dass ich dafür kämpfe, dass die CDU stärkste Kraft in Thüringen wird. Wir haben gute Chancen, sind in einem Duell mit der AfD und darauf konzentriere ich mich jetzt. Es gibt viele, die führen so Koalitionsdebatten, die bringen aber die Leute draußen im Land nicht weiter. Die tatsächlichen Probleme der Menschen und auch die Lösung dafür, die stehen für mich im Mittelpunkt. Und dann gehe ich mit konkreten Zusagen in den Wahlkampf und wer danach gewillt ist, mit mir diese umzusetzen, der ist herzlich willkommen, eine Koalition zu gründen.
Aber für den eben von Ihnen angesprochenen Politikwechsel braucht man ja dennoch auch Koalitionen oder Mehrheiten. Deswegen nochmal die Frage, mit wem würden Sie zusammengehen, wenn es nicht reicht, nur mit Bündnis Sahra Wagenknecht?
Ja, in Thüringen haben wir eine besondere Situation. Wir haben eine linke Minderheitsregierung, Rot-Rot-Grün, die vorm Aussteht. Wir haben auf der anderen Seite die extremste Form auch der AfD mit Björn Höcke. Es kann sein, dass 4 Parteien im Thüringer Landtag sind oder halt auch 7 oder 8. Und mit so viel Demut gehe ich dann schon in eine Wahl. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass die CDU die stärkste Kraft wird. Und das Potenzial haben wir ohne Wenn und Aber. Und eines ist schon klar, ohne die CDU gibt es in Thüringen keine stabile Regierung. Und die will ich anführen.
Herr Vogt, Ihr Ziel ist ja bislang auf jeden Fall vor dem Bündnis Sahra Wagenknecht ins Ziel zu gehen und sich dann möglicherweise stützen zu lassen oder die auch als Juniorpartner vielleicht sogar in die Regierung zu holen. Was würden Sie denn machen, wenn BSW doch knapp vor Ihnen landet? Würde das dann im Umkehrschluss auch gelten, dass Sie eine Regierung von BSW stützen oder sich dort als Koalitionspartner kleinerer einfinden?
Für mich ist entscheidend, dass wir als stärkste Kraft rausgehen. Da bin ich ganz optimistisch. BSW hat in Thüringen 47 Parteimitglieder. Wir hatten bei der Kommunalwahl 4.500 Kandidaten. Das zeigt einfach auch, dass wir da ganz anders unterwegs sind. Und ich glaube, die sind sich selber noch nicht einig. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Die Spitzenkandidatin vom BSW in Thüringen hat jetzt gerade erklärt, sie könne sich vorstellen, Rot-Rot-Grün zu unterstützen. Und das ist ja nicht das, was die Thüringerinnen und Thüringer wollen. Wir wollen schon einen echten politischen Wechsel. Und den gibt es nur mit der CDU.
Weil Sie jetzt gerade die Spitzenkandidatin vom BSW angesprochen haben, Katja Wolf ist ja eine ehemalige SPD- und dann Linken-Politikerin. Mit der Linke gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum man sozusagen mit Katja Wolf nicht zusammengearbeitet hätte in ihrer Zeit vor BSW und warum man es jetzt eventuell tun würde nach dem Parteiwechsel, weil die Person ist ja ein und dieselbe geblieben.
Ja, wir sind ja in einer parlamentarischen Demokratie und die lebt auch davon, dass man mit Parteien zusammenarbeitet. Das ist ja ein Teil unseres Grundgesetzes. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung, eine neue Partei. Die muss man sich auch in den Sachfragen erstmal anschauen. Aber Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich mich eher auf den politischen Wechsel und die Auseinandersetzung im Duell mit der AfD kümmere, als jetzt Parteineugründungen zu bewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man begreift, in Thüringen gibt es eine gute Chance, dass die CDU Höcke stoppen kann. Und darauf konzentrieren wir uns und dass Thüringen wieder zurück nach vorne kommt.
Ich verstehe dieses Dilemma, dass es da insbesondere auch in Thüringen auf Landesebene gibt bezüglich der Mehrheiten und der Koalitionsfindung. Aber dennoch frage ich mich schon, wie man bei einer Partei wie BSW jetzt so einen Unterschied machen kann. Kann man die wirklich auf Landesebene komplett entkoppelt sehen von der Bundespolitik, wo Friedrich Merz ja sagt, auf Bundesebene zumindest gilt, dass es eine linksextreme und rechtsextreme Partei ist?
Ja, Friedrich Merz und ich sind uns da ganz einig. Da kann man auf Bundesebene nicht zusammenarbeiten. Und wir werden das dann bewerten, wenn der Wahltag rum ist, wo es Möglichkeiten zur Koalitionsbildung gibt. Ganz klar ist, wir Thüringer entscheiden selbst unseren Weg. Und da bin ich mir auch mit Friedrich Merz ganz einig. Das Wichtige ist aber, und darf man nicht aus dem Blick verlieren, Nach 10 Jahren Rot-Rot-Grün steht ein politischer Wechsel in Thüringen an. Und was da jetzt dann in Nobelwillen in Saarbrücken gedacht wird oder in manchen Hintergrundrunden in Berlin diskutiert, das interessiert den Thüringer nicht, der will seine Probleme gelöst wissen.
Letzte Frage. Im Vorstand des BSW sitzen ja auch zwei ehemalige CDU-Politiker. Sehen Sie irgendeine Gefahr, dass, wenn man sich BSW zu sehr nähert, dass die neue Partei möglicherweise umso stärker eine Sogwirkung entwickelt und auch noch mehr CDU-Politiker folgen könnten?
Nein, die Gefahr sehe ich nicht. Ich sehe eher eine Zerstrittenheit und es wird noch viele Häutungen geben bei BSW. Momentan eint diese Partei, dass alle in den Wahlkampf gehen wollen. Aber Politik ist ja nicht nur Obersätze zu formulieren, Politik sehr konkrete Sachfragen dann auch zu klären. Und wir haben das in Thüringen gerade nach der Kommunalwahl erlebt. Da sind dann zwei BSW-Vertreter unmittelbar, nachdem sie da enttäuscht waren, zur Werteunion übergetreten. Und das zeigt mir einfach, da passt vieles programmatisch und personell noch nicht zusammen. Und deswegen, wer einen stabilen und klaren politischen Wechsel in Thüringen will, den kriegt ihr mit der CDU und mit niemand anderem.
Dann sage ich vielen Dank für die Zeit, Herr Vogt, und eine schöne Woche.
Herzlichen Dank, Frau Mösbauer, Ihnen alles Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die globale IT-Panne vom Wochenende auch heute Morgen noch ein Thema. Mehr dazu weiß Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Was hat der große IT-Ausfall für Auswirkungen auf die Börse?
Also die größte Auswirkung am Freitag war ja auf die Aktie vom IT-Konzern CrowdStrike. Da stand zum Schluss ein Minus von 11%. Der Konzern war ja für den weltweiten Ausfall verantwortlich, weil ein fehlerhaftes Update in Umlauf gebracht wurde. Die Probleme sind soweit wieder behoben, aber die Folgen sind noch lange nicht abzusehen. CrowdStrike könnte Klagen in Milliardenhöhe drohen. Zahlreiche Flüge mussten ja am Boden bleiben, Operationen im Krankenhaus konnten nicht durchgeführt werden und auch Banken hatten Probleme. Die größte Diskussion, die jetzt aber an der Wall Street losgegangen ist, ist, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass die weltweit sensiblen Systeme so stark vernetzt sind, dass ein einziger technischer Fehler fast die gesamte Infrastruktur lahmlegen kann. Es war zwar diesmal kein Cyberangriff, es hat aber gezeigt, wie sehr wir ausgeliefert wären, wenn es mal wirklich einen erfolgreichen Angriff in diesem Bereich gäbe. Und auch, dass wir uns zu sehr auf ein einziges System verlassen und es eigentlich keine Fehlertoleranz hat. Den Firmen wird jetzt vorgeworfen, dass es für solche Dinge Backup-Systeme geben müsste, um solche großflächigen Ausfälle vermeiden zu können. Also wird es auf jeden Fall noch sehr viel Volatilität geben in dem Sektor in der nächsten Zeit, denke ich.
Und was wird noch wichtig für die Anleger in dieser Woche?
Also da wird natürlich auch ein Thema sein, dass Joe Biden sich jetzt aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen hat. Das wird die Anleger wahrscheinlich immer weiter in Aktien treiben, die von einem Trump-Wahlsieg profitieren könnten. Abgesehen davon geht die Berichtssaison weiter mit echt spannenden Quartalszahlen von unter anderem Alphabet und Tesla. Da können wir dann mal sehen, ob der Rückzug der Anleger aus den Magnificent Seven gerechtfertigt ist. Und es gibt auch noch die Bilanzen von Coca-Cola, Ford und Visa. Außerdem spannend die Bitcoin-Konferenz in Nashville. Da wird auch Donald Trump auftreten. Und je nachdem, was er da so verspricht, könnte es auch die Kryptowährungen weiter antreiben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der beliebte Döner-Kebab schon bald sehr viel teurer werden könnte. Der Döner ist, wie die Currywurst ja auch, zu einem festen Bestandteil der deutschen Fastfood-Landschaft geworden. Besonders in Berlin prägen die Döner-Imbissbuden das Stadtbild. Diese kulinarische Kreation erfreute sich vor allem wegen ihrer günstigen Preise so großer Beliebtheit. Doch in den letzten Jahren sind die bereits von 3 oder 4 Euro auf mehr als 7 Euro gestiegen. Für Döner-Liebhaber ein absolutes No-Go, wie es aus diesem RBB-Beitrag hervorgeht.
Ich erinnere mich auch noch so an 3 Euro früher und da hat es absolut nicht wehgetan. Also da hat man gar nicht drüber nachgedacht.
Also sobald ich da einen Zehner hinlegen muss, vorbei.
Boah, mehr als 7,50 möchte ich nicht ausgeben für einen Döner.
Dann koche ich noch öfter zu Hause wahrscheinlich.
Tja, und bald könnte der Döner sogar noch mehr kosten. Warum? Dahinter steckt die International Döner Federation aus der Türkei, was es nicht alles gibt. Die haben einen Antrag bei der EU gestellt und fordern, dass der Döner als traditionelle Spezialität registriert und geschützt wird. Bedeutet, wenn dem Antrag stattgegeben wird, dann müssen die Dönerläden ganz genauen Vorschriften für die Zutaten und die Art der Zubereitung des Döners folgen. Das sorgt dann wiederum für noch höhere Preise. Naja, eine Alternative wäre, dass sich die Imbissbuden umbenennen. Statt Döner-Kebab hieße das Gericht dann Drehspieß oder Fleischspieß. Aber am Ende ist das den Kunden einfach egal. Mahlzeit.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass einer Studie zufolge die Deutschen mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr nur fürs Reisen ausgeben. Für die Deutschen ist er schon fast heilig, der Urlaub. Minutiös geplant, oft schon Monate im Voraus beantragt. Sobald er dann genehmigt ist, beginnt auch schon die Vorfreude und die Portemonnaies öffnen sich weit.
Ab in den Urlaub, komm, pack die Sachen ein. Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein.
100 Milliarden Euro fließen in das Heiligtum. Eine Summe, mit der man übrigens fast den halben griechischen Immobilienmarkt aufkaufen könnte. Doch warum lassen die Deutschen gerade im Urlaub den Sparfuchs zu Hause? Nicht nur die Gutverdiener gönnen sich übrigens den großen Urlaub, auch Menschen mit kleinerem Budget nutzen Angebote und vergleichen Preise, um sich ihre Traumreise zu ermöglichen. Beim Reisen sind die Deutschen also bereit zu investieren. Martin Lohmann forscht schon seit 30 Jahren zu dem Reiseverhalten der Deutschen. Er erklärt in der Süddeutschen Zeitung, dass für viele Deutsche Urlaub mehr als nur Zeit für Erholung ist. Es sind die Erinnerungen an den perfekten Sonnenuntergang, das exquisite Dinner am Meer oder die aufregende Safari. Momente, die einfach unbezahlbar sind. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in die neue Woche. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen bin ich für Sie hier wieder in diesem Studio. Same time, same place.